Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Preußen on Air, dem Podcast des Netzwerks Preußen in Westfalen. Heute hat mich mein Weg nach Gernheim geführt, zwar genau gesagt ins LWL-Museum Glashütte Gernheim. Meine heutige Partnerin ist Frau Dr. Caroline Krämer. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.
Sehr gerne.
Und genau, wer noch nicht hier war, kann ich nur sagen, ist im ersten Eindruck sehr, sehr schön hier. Sehr grün, sehr ländlich und gleichzeitig hat man doch hier viele sehr interessante Häuschen, die einem wirklich direkt ins Auge fallen und auch definitiv was zu erzählen haben. Frau Dr. Krämer, können Sie uns was zu sich erzählen und zum Haus, zu Glashütte Gernheim?
Mhm. Dann fange ich direkt mal mit dem Haus an. Sie haben ja schon gemerkt, Plural, Häuser, denn die Glashütte Gernheim hat als Museumskomplex eigentlich den Inhalt eines frühindustriellen Industriedorfes, Ortes. Das heißt, wir haben als grobe Orientierung hier die Arbeiterhäuser, das Fabrikantenhaus, die Korbflechterei und dann aber auch eben unser Kernstück, den Glasturm und das Glasturmareal mit Schleiferei, Gemengeschuppen. Also ein ganzes Gelände, das man erfahren kann und das bis heute verschiedentlich genutzt wird. Ich selbst bin seit 2,5 Jahren hier am Standort und für den Bereich Bildung und Vermittlung zuständig, also alles, was zwischen Besuchenden und Museum passiert, aktiv, das darf ich gestalten mit meinem ganz tollen Team.
Ja, das ist doch auf jeden Fall auch immer die spannende Sache, denke ich, einfach, wenn man mit Besucher agieren kann, darf und dann auch direkt das Feedback bekommt. Also
ja, absolut. Die Interaktion mit den Menschen hier vor Ort macht sowieso Spaß, aber davon abgesehen lernt man mit jeder neuen besuchenden Gruppe auch sein eigenes Gelände nochmal ganz neu kennen.
Das glaube ich sofort. Man hat ja immer so dieses, also ich weiß nicht, ich habe das auch, man kennt sein Haus irgendwie, aber kaum geht man mal vielleicht einen anderen Weg, lernt man irgendwie doch wieder was Neues kennen, so genau. An der einen oder anderen Stelle. Genau. Sie sagten schon Häuser mit quasi ja auch so einer, ja, mit einer Glasfabrik, wenn man so sagen möchte. Mhm. Hat es dieser Standort auch gewisse preußische Bezüge? Also können Sie uns da vielleicht auch noch was sagen?
Ja, also die Gründung der Glashütte fällt ins Jahr 1812 aus einem ganz konkreten politischen Anlass. Der Fabrikant Schrader und sein Kompagnon Lampe kamen eigentlich aus Bremen, waren mehr im Tuchhandel tätig. Und 1812 sind wir ja in der Zeit, wo die napoleonische Herrschaft über Europa gerade implementiert war. Und Schrader gründet dann auf preußischem Gebiet, wir sind hier ja so der letzte Außenposten, so wie wir es heute für Westfalen sind, gründet er hier diese Glashütte auch aus dem Anlass heraus, dass mit der napoleonischen Vorherrschaft die Kontinentalsperre eintrat. Das heißt, keine britischen Waren mehr aufs europäische Festland durchgelassen wurden. Mhm. Und Glas war eine ganz wichtige britische Exportware und war dann Mangelware. Und so sah Schrader die Lücke, hier eben in Petershagen diese Glasfabrikation zu gründen und wirklich fachfremd, kann man sagen, also ein neuer Typus von Unternehmer hier zu starten, auf preußischem Gelände. Zu dieser Zeit der napoleonischen Vorherrschaft, muss man sagen, hatte er, weil 75% der Glasproduktion damals schon für das außereuropäische Ausland sogar gedacht waren, gute Möglichkeiten, große Handelsnetze, in dem Moment ja einen sehr großen Handelsraum, den er nutzen konnte. Wenn wir jetzt mal vorspulen, diese ganze Hütte ist 1877 schon wieder geschlossen. Da hatte sich das alles verkehrt, weil in dem Moment, wo Napoleon eben nicht mehr an der Macht war, wo sich die alten Verhältnisse ein Stück weit wieder durchsetzten hier, war dieser Zipfel Preußens ja rundherum von hannoverschem Gebiet umgeben. Mhm. Und das hatte dann zur Folge, dass es eben nicht mehr so furchtbar praktisch war, sondern dass man sich einer Vielzahl von Zollvorschriften und Zollbelastungen gegenüber sah.
Ja, eine sehr krasse Entwicklung innerhalb von einer kurzen Zeit. Also ich kann mir vorstellen, dass das ja auch hier wahrscheinlich die ja, die Arbeiter, die Bewohner hier in der Umgebung dann auch wahrscheinlich sehr stark getroffen hat.
Ja, zum Zeitpunkt der Gründung, muss man sagen, war das hier, wir befinden uns ja in Ofenstedt, einem Ortsteil von Petershagen, der heute so rund 1800 EinwohnerInnen hat. Zum Zeitpunkt der Gründung war hier nichts. Es war eine grüne Wiese. Schrader hat sich zur Gründung hier entschieden, weil er einmal die Nähe zur Weser brauchte, um eben, er war ja Bremer Kaufmann, die Weser als Handelsweg und Transportweg nutzen zu können. Zum anderen haben wir hier ein ganz tolles Steilufer, das wir nicht so oft an der Weser vorfinden. Das bedeutet Hochwasserschutz und gleichzeitig Wind, den man für den Ofen brauchte zum Anfeuern. Und wir haben hervorragende Quarzsandvorkommen, auch ein Grund, diese Hütte jetzt hier nirgendwo zu gründen und tatsächlich alles von Null aufzubauen. Ich sagte schon, Arbeiterhäuser, die zweitältesten in Westfalen. Das Fabrikantenhaus wurde 20 Kilometer entfernt Richtung Nienburg abgebaut, hier wieder aufgebaut, damit man schnell einen repräsentativen und nutzbaren Wohnsitz hatte. Korbflechterei, also hier entstand, hier gab es Läden, hier gab es eine Gastronomie. Hier entstand eben ein ganzes Fabrikdorf und das eben nur für diese 70 Jahre. Was aber zur Folge hat, dass man hier den Glasturm noch vor Ort hat. Mhm. Dieser Glasturm ist 1826 gebaut worden und ist der einer von zweien, die es überhaupt noch auf europäischem Festland gibt und der letzte, der noch voll betrieben wird. Und ja, das Ende der Hütte kam so abrupt. Einmal habe ich ja gesagt, diese Zölle, zum anderen Eisenbahnanschluss wäre nötig gewesen, aber den hätte Schrader ganz alleine finanzieren müssen, weil hier eben sonst nichts war. Und dann lohnte es sich nicht. Man hat hier so schnell seine Zelte abgebrochen, dass man den Turm stehen hat lassen. An anderen Hüttenstandorten, da hat man sich technisch modernisiert, hat die Türme abgebrochen, das Baumaterial woanders eingesetzt. Hier blieb alles stehen. Und das sehen wir auch heute, wenn wir hier sind, dass wir auf dem ganzen Gelände privaten Wohnungsbau zwischendrin haben, dann aber auch noch viel Originalbausubstanz, den Turm, weil das Gelände dann in einer Art Dornröschenschlaf war. Die Bevölkerung hat sich hier auch eingerichtet und erst in den 1980er Jahren gab es dann eben eine Bewegung, Bürgerbewegung, die sich hier für den Erhalt des Standorts und der Bausubstanz eingesetzt hat und 1998 ist das Museum geworden.
Ja, ja, zum Glück. Also das ist ja auch wirklich, also wenn man hier reinkommt, man hat schon so ein Gefühl, so irgendwie hier ist was Altes und da irgendwo etwas weiter hinten hat man dann schon einen Neubau in Anführungsstrichen und mittendrin eben halt wirklich die Glashütte, also den Turm, der auch halt wirklich heraussticht, muss man ja sagen. Also wirklich toll, dass, also im Prinzip dahingehend wirklich toll, dass man gesagt hat, ja, okay, hier geht nichts mehr, also verlassen wir das und lassen einfach alles stehen. Also
genau, verlagern die Geschäfte, ne? Importer und ins Ruhrgebiet ist dann auch diese Familie gegangen mit der Produktion. Aber dadurch haben sich eben die Gebäude hier überliefert.
Ja, super. Sehr interessant, sehr spannend. Jetzt haben wir ja dieses Jahr für den Podcast die Zuhörenden, wissen es ja vielleicht schon auch aus der ersten Folge, das Thema Kunst als Schwerpunkt. Jetzt hat man natürlich bei Kunst eher so die große Galerie vielleicht im Kopf, die entweder sehr steril ist und mit einem Bild behaftet ist oder eben halt so geht es mir oft das auch mal, wenn ich an Kunst denke, vor allen Dingen klischeehaft, das schwere Ölgemälde mit goldenen Rahmen, das ist hier ja doch ein bisschen anders.
Ja, neben der historischen Bausubstanz, die ich eben geschildert habe, ist es so, dass wir unseren Glasturm heute eben noch aktiv nutzen. Wir haben ein Team von 5 Glasmachern und Macherinnen hier vor Ort, die jeden Tag, wenn wir geöffnet haben, also jeden Tag außer montags, im Turm Glaskunst produzieren, die gelernte GlasdesignerInnen sind oder Glasmachermeister. Ein Graveur ist dabei, der die Stücke bearbeitet. Und hier entsteht eben neben der Schauproduktion, bei der die Besuchenden eingebunden sind, auch Glaskunst. Denn alle produzieren eigene Werke oder helfen mit bei Reproduktionen historischer Vorbilder. Eine ganz breite Palette und auch viele bildende KünstlerInnen lassen ihre Werke hier bei uns umsetzen, wenn sie nicht selbst Glasmachende sind.
Ja.
Ja, und wir haben häufig auch Studierendengruppen hier am Ofen, die aus dem Bereich des Designs kommen. Also hier kann man jeden Tag was sehen und hier wird jeden Tag auf die eine oder andere Art Kunst gemacht. Und daneben haben wir eben 2 Ausstellungsbereiche auf dem Gelände, wo man auch Glaskunst sehen kann.
Okay. Können Sie uns vielleicht ein bisschen was da auch zu erzählen? Vielleicht, was sieht man da? Wie Sie sagten ja schon, auch Besuchende können hier mitzugucken. Was bieten Sie da so an?
Genau, also es gibt die Möglichkeit, geführte Führungen hier zu machen, wo wir tatsächlich klassischen Schaubetrieb dann für die Gruppe explizit machen, wo unsere Glasmachenden ein Trinkgefäß herstellen oder Zubindegläser, und das tun die an unserem historischen Ofen, beziehungsweise es ist eine Rekonstruktion des historischen Ofens, der in Betrieb ist, mit Glasmacher, Pfeife, mit Holzformen, in die eingeblasen wird, wo es die Formgestaltung gibt. Das ist so der eine Pol. Der andere Pol ist, je nachdem, was an dem Tag so los ist, sieht man eben GlaskünstlerInnen, unsere eigenen Leute, auch komplexe Techniken ausführen. Wir haben sehr viele Workshops, die das Wissen, Handwerkstechniken und Kenntnisse der manuellen Glasfertigung, muss ich jetzt gerade mal ablesen, sind im letzten Jahr aufgenommen worden in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit bei der UNESCO. Nächste Woche haben wir große Urkundenübergabe hier. Und damit verbindet sich eben auch, dass die Museen sich in der Pflicht sehen, diese historischen GlasmacherInnen-Techniken zu bewahren und auch den Austausch zwischen den Glasmachenden der verschiedenen Antragsländer in Europa, Frankreich, die skandinavischen Länder, Ungarn war da mit dabei, Spanien und andere, eben den Austausch zu fördern und Techniktransfer zu fördern. Und da kann man ganz filigrane Dinge, ganz künstlerische Techniken beobachten, die hier dann in der Zusammenarbeit mit unseren eigenen Glasmachenden und internationalen GlaskünstlerInnen am Ofen entstehen.
Ja, also das ist ja auch total super. So, und ich glaube, das ist auch total wichtig, das mal zu erwähnen, dass wir als Museen ja nicht nur einfach etwas zeigen, ausstellen, sondern halt auch Kooperation fördern. In dem Falle auch so ein Handwerk, was man ja vielleicht nicht immer unbedingt sofort auf dem Bildschirm hat, das ja auch eine sehr, sehr alte Tradition hat und auch viele Möglichkeiten bietet.
Ja, und das auch insofern spannend ist, und das war auch ein Grund mit für die Aufnahme auf die Liste, weil es ein sehr, sehr kooperatives Handwerk ist. Wann immer Sie Stücke haben, die eine gewisse Komplexität oder Größe haben, kann ein Glasmachender, eine Glasmacherin das nicht alleine tun, sondern dann sind die zu zweit, zu dritt am Ofen, müssen fast eine super Form der Kommunikation miteinander haben, um eben die Arbeitsprozesse und ihre Laufwege am Ofen optimal abstimmen zu können. Wenn es dann darum geht, Stücke zu erarbeiten, die später in der Gravur zum Beispiel auch weiter bearbeitet werden, muss auch die Zusammenarbeit zwischen dem sogenannten heißen Ende, also den Glasmachenden am Ofen und dem Graveur, Graveurin am sogenannten kalten Ende, also in der Nachbearbeitung, perfekt stimmen. Das heißt, da geht es wirklich ganz stark darum, gegenseitig sich in bestimmte Arbeitsprozesse, Arbeitsschritte einzudenken, die Stücke vorher zu planen. Das hat eine sehr hohe Komplexität, und nicht umsonst sagt man auch, dass das eins der Handwerke ist, was die längste Ausbildungszeit voraussetzt. Also man redet immer von 10 Jahren. Zu mir hat einer der Kollegen mal gesagt, also 7 Jahre hat mich das Glas beherrscht, dann war es umgekehrt. Ja.
Okay.
Und da ist es als Besuchender sehr spannend, da zuzuschauen und entweder das Team für Bildung und Vermittlung oder die GlasmacherInnen selbst sind dann auch immer ansprechbar und führen die Besuchenden auch entlang dieser Prozesse, damit man nachvollziehen kann, was dort am Ofen passiert.
Ja, ist, denke ich, auch einfach mal wichtig zu wissen, wie funktioniert das überhaupt? Was muss da alles gemacht werden? Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt höre, 7 Jahre, also dem einen Kollegen, das ist natürlich echt viel Zeit. Aber ich glaube, man kann halt auch einfach, es braucht mit Sicherheit so viel Zeit, einfach zu wissen, wann ist wahrscheinlich die richtige, gute Temperatur, um das zu schmelzen?
Genau.
Wann muss ich es rausholen? Wie kann ich es formen dann einfach? Und ja. Sehr, sehr spannend. Also ich das auch mal live zu sehen, ist bestimmt ein Event auf jeden Fall.
Daneben können Besuchende auch, wir haben verschiedene Kursformate auch selbst mal an den Ofen. Ne? Es gibt so zwei, dreimal im Jahr das Format Probieren Sie selbst, wo man wirklich eine halbe Stunde einfach ganz kurz mal an den Ofen kommt, um so ein allererstes basales Gefühl zu bekommen für die Handhabung. Und dann gibt es Samstagskurse, bei denen man dann tatsächlich mal 3 Stunden am Ofen ist und so ein erstes kleines Stück macht. Also auch solche Kursformate haben wir hier vor Ort.
Ja, ist ja auch schön, einfach mal auch ein Gefühl dafür zu bekommen und auch ein Handwerk kennenzulernen, was ja auch, man weiß es ja heutzutage, ganz schön schwierig ist, Leute dafür zu begeistern, obwohl das ja durchaus etwas ist, was sehr schön ist. Einfach, weil man am Ende des Tages, denke ich mir einfach, zumindest vielleicht beim kleinen Stück, auch ein Ergebnis hat.
Naja, und vielleicht, weil man sich selbst dann auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen kann.
Absolut. Ich wollte gerade sagen, man ist ja dann auch sehr, sehr kreativ unterwegs, was da alles möglich ist, ob Farbe, Form oder was man halt auch selber erstellen möchte. Wo wir dabei kreativ sind, Sie sagten ja, Sie bieten da ja auch für Altersgruppen an, Sie haben hier auch Führung. Gibt es denn für Sie so ein, sag ich mal, vielleicht das ein Exponat oder ein gewisses Angebot, was Sie eben halt sehr, sehr schön finden, was Sie interessiert oder wo Sie vielleicht auch sagen, das ist so etwas, das machen unsere Besucher gerne oder das gibt ein gewisses Feedback?
Mhm. Da kann ich jetzt natürlich nur Beispiele wählen und nur verlieren, weil ich könnte jetzt ganz viel sagen. Aber vielleicht bei einem Format, neben dem, was wir jetzt eben schon geschildert haben, ich finde es auch immer noch toll, mit einer Gruppe hier eine Führung übers Gelände zu machen, weil viele wirklich erstaunt sind über die Vielfalt und die Größe auch dieses Geländes. Mhm. Die Schauproduktion spricht immer für sich, da gibt es immer ein A und ein O geschenkt, definitiv. aber was, wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, wir haben tatsächlich in den letzten 2 Jahren sehr stark nochmal geguckt, was wir bestimmten Zielgruppen auch aus der örtlichen Bevölkerung hier anbieten können, wie wir Schulklassenprogramme nochmal curricula-orientiert aufstellen können, wie wir unsere Hauptzielgruppe, die hier SeniorInnen sind, besser bedienen können. Mhm. Und da ist so mein Projekt, mein Herzensprojekt im Moment, dass in den nächsten Wochen hier eine barrierefreie Terrasse entstehen wird, von der aus man Führungen im Sitzen machen kann, weil alle Gebäude von diesem Spot aus zu sehen sein werden, sodass auch Menschen, die eine starke körperliche Einschränkung haben, dann trotzdem ein außerhäusiges Erlebnis haben und hier auf dem Gelände betreut werden können. Und dann gibt es so Sachen wie eine Überraschungswerkstatt, die wir machen, wo wir einfach ganz, ganz glücklich sind, dass wir da 30, 40 Leute auf dem Samstag hier haben, von 3 bis 83 ist jetzt so unsere Range. Und da kommen auch Jugendliche in Gruppen oder da kommt eine Damengruppe, die über 80 ist und dann kommen aber auch Großväter mit ihren Enkeln. Mhm. Da sind wir super gemischt und eine ganz tolle Geschichte.
Ja.
Und das größte Event, was wir hier so neu etabliert haben, das ist der Maustag. Das war dieses Jahr auch sehr beglückend. 3. Oktober, Türen auf mit der Maus. Über 500 Kinder, mehr als 1300 Leute. Wir haben mit einer Berliner Künstlerin, Gerburg Fuchs, zusammen das Gebäude, ja, unser Ausstellungsgebäude mit einer Kunstinstallation gemeinsam versehen. Alles war verpackt, verschnürt, mit Bändern versehen. Es wurden Scherbenbilder gelegt, Rohwolle überall. Also es war ganz irre und es war ganz toll, diesen Ort auch nochmal so kennenzulernen.
Ja, glaube ich. Ja, super. Also so viele Leute hier zu haben, da war ordentlich was los, ordentlich voll. Das ist ja sehr, sehr schön und den Leuten das mal so näher zu bringen. Und vor allen Dingen auch, finde ich ganz toll, die Idee wirklich mit der Terrasse einfach auch Leuten die Möglichkeit zu geben, die halt nicht so mobil sind, trotzdem was zu erleben. Also klasse. Ja.
Das waren jetzt Angebote, die relativ weit vom Kernthema Glas auch entfernt waren, neben den klassischen Führungen. Natürlich freue ich mich auch immer, wir haben ja jedes Jahr Ausstellungen, internationale Ausstellungen, Glaskunst, sowohl zeitgenössisch als auch eben berühmte GestalterInnen-Persönlichkeiten, die wir vorstellen. Und auch da gemeinsam mit dem Team eben zu überlegen, welche Schwerpunkte setzen wir, wie führen wir das, wie können wir sowas erschließen und uns diesen Werken auch nähern, macht natürlich auch wahnsinnig Spaß. Mhm. Es ist nur einfach so, dass wir jetzt auch mit der Lage, die wir hier haben, ja wirklich im ländlichen Bereich gesagt haben, also für uns ist wichtig, wir sind ein Kulturzentrum auch übers enge Thema hinaus und wir sind ein Ort, der Kommunikationsformate bietet, die dafür sorgen, dass wir alle gesellschaftlich miteinander im Gespräch bleiben und uns kennenlernen auf ganz viele verschiedene Arten, auch im Sinne des Demokratieerhalts.
Mm, ja, ja, wichtiges Thema, jetzt mehr denn je, leider Gottes muss man sagen, irgendwie. Aber es ist ja auch sehr schön zu sehen, dass wir uns auch diese Aufgabe gemeinsam stellen und sagen, das gehört dazu, das ist uns wichtig und müssen wir dran. Denke ich. Ja, ab von dem etwas sehr ernsten Thema. Wir haben ja jetzt viel über Glasschaffung auch hier gesprochen. Haben Sie sich selber mal daran versucht?
Tatsächlich ist der Segen dieses Hauses, die gute Auslastung dieser Kurse, zugleich mein Fluch. Also mal, ich und die Neuen im Team warten darauf und haben aber das feste Versprechen, dass wir jetzt auch ganz bald mal ran dürfen. Aber okay. Im Zweifelsfall, das gilt bei uns immer, hat der Besuchende natürlich Vortritt. Aber wir hoffen sehr, dass wir jetzt auch bald dran sind.
Okay, also steht demnächst ein Kurs quasi auf dem Plan.
Fürs Teambildung und Vermittlung ganz bestimmt. Ja. Wobei ich mir da bei den Ergebnissen nicht sehr viel Hoffnung mache. Bei meiner Person.
Okay, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir dann doch nochmal einen kleinen Einblick, was Sie dann geschaffen haben und Ihre Kolleginnen. Ja, aber bestimmt auch, also kann ich mir vorstellen, sehr spannend. Und ansonsten sind Sie da irgendwie so aktiv selber persönlich? Also ist so Kunst auch so persönlich im Metier oder ist das einfach etwas, wo Sie sagen, also persönlich ist es für mich zumindest beim Malen so, das gucke ich mir gerne an. Aber selber.
Ja, also ich habe ja nicht umsonst Kunstgeschichte studiert und nicht bildende Kunst. Ja. Nee, also tatsächlich sehe ich meine persönliche gestalterische Stärke am ehesten im Bauen von Lego-Modellen und dann hört es aber auch gleich auf. Mhm. Nee, ich schaue mir das gern an. Ich probiere auch gerne aus. Mhm. Das finde ich auch die Stärke von so Formaten wie eben der Überraschungswerkstatt oder so, dass man wirklich versucht, Bewertungsbesorgnisse abzubauen und einfach mal die Leute ermutigt, loszulegen und zu machen. Wir überlegen uns da auch sehr genau, dass wir Dinge wählen, die wenig Einstiegsschwellen haben. Ne? Mhm. So zum Beispiel Sachen wie Cyanotopie, so ein Lichtdruckverfahren, wo man einfach selber irgendwelche Schablonen schneidet oder auch Naturobjekte verwendet, die man auslegt und damit zu Mustern kommt, die einfach an die taktilen Fähigkeiten, auch durchaus deshalb, weil wir möglichst breit Menschen ansprechen wollen mit verschiedenen körperlichen Zugangsbedingungen, die erstmal nicht per se schwierig oder ausgrenzend empfunden werden. Mhm. Das heißt, da kann ich auch mich manchmal
ja, vielleicht wäre das ja dann auch mal was für mich, weil bisher ist es immer nur der Bleistift gewesen, mehr nicht.
Ja, aber Schreiben ist ja auch eine sehr kreative Tätigkeit, da würde ich mich dann auch zuordnen.
Ja, okay, gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Wir sind eher im schriftlichen, künstlerischen Bereich verankert. So, Punkt. Ja, okay. Das war es dann schon quasi für uns heute, würde ich sagen. Wir sind wahnsinnig fix, aber nichtsdestotrotz können wir hier auf jeden Fall festhalten, Glashütte Gernheim, sehr gerne hier hinkommen. Man wird hier viel erleben tatsächlich.
Unbedingt.
Nicht nur, dass man hier was Taktiles tatsächlich machen kann, sondern man lernt auch hier viel vom Haus, die Geschichte und hat einfach eigentlich, würde ich zumindest sagen, so was ich hier gesehen und erlebt habe, ein Rundum-Erlebnis. Also wirklich sehr, sehr schön.
Auf jeden Fall sehr, sehr breit. Also von Sozialgeschichte, Technikgeschichte bis hin zu aktueller Gestaltung kann man sehr, sehr breit sich hier informieren. Und man hat auch ein tolles Erlebnis auf dem Gelände, weil es einfach auch eine Aufenthaltsqualität bietet hier.
Absolut.
An der Weser. Also vorbeikommen.
Genau, vorbeikommen. Und bis dahin wünschen wir Ihnen und allen Besuchenden, die jetzt sich entschieden haben und entscheiden werden, hier hinzukommen, viel, viel Spaß und alles Gute.
Genau, auch von meiner Seite.
Bis dahin. Und die nächste Folge wird dann in Münster stattfinden. Wir sehen uns. Bis dahin.